von daher soll es heute darum gehen, einfach mal ein bisschen mehr kennenzulernen, was ist eigentlich die jüdische religiöse Literatur, und zwar mit dem Schwerpunkt auf dem, und das ist vielleicht schon das erste unbekannte Wort, das in der Überschrift steht, die Einführung in das halachische Schrifttum. Also das Wort Halacha, was eigentlich von der Wurzel gehen kommt, bedeutet im Grunde genommen, dass die jüdischen Gesetzesvorschriften. Aber schon die Übersetzung ist irgendwo problematisch, weil eben Halacha eigentlich das Gehen bedeutet. Man könnte vielleicht so sagen, jüdische Schriften, die den jüdischen Weg des Lebens bezeichnen. Das ist mit der Halacha gemeint. Und das möchte ich sowohl ein bisschen systematisch darstellen, als auch ein paar Einblicke in Texte geben. Und wie gerade Anita schon sagte, genieren Sie sich bitte nicht, Zwischenfragen zu stellen. Ich denke gerade diese Texte, wenn man sowas zum ersten Mal sieht, kann das fremd klingen, unverständlich sein. Und das liegt nicht daran, dass Sie zu dumm sind, sondern daran, dass es eben wirklich nicht vertraut ist. Und ich werde natürlich versuchen, es zu erklären, aber trotzdem auch gerne noch Rückmeldungen dazu. So wie ich mich selber noch aus meinem eigenen Religionsunterricht erinnere, war es eigentlich immer so, dass man sagte, ja, wir haben noch mit dem Judentum das Alte Testament gemeinsam, und irgendwie war es das so, dass das die jüdischen Schriften sind. Und das ist um einiges komplizierter natürlich. Es ist einerseits komplizierter, weil es noch viel mehr jüdische Schriften gibt, die wir gleich sehen werden. Und es ist auch komplizierter, weil wir zwar sagen können, ja, was Christen das Alte Testament nennen, und besonders wenn es das evangelische Alte Testament ist, sind Schriften, die auch den Juden heilig ist. Aber es ist schon wichtig zu sehen, selbst wenn man von denselben Büchern spricht, dass sie nicht unbedingt denselben Stellenwert haben in Judentum und Christentum. Also es gibt zwar auch jüdische Druckausgaben von dem, was man das Alte Testament christlicherseits nennt, oder das Erste Testament, wo die Texte in einem Buch zusammen sind, aber trotzdem haben diese Texte eine unterschiedliche Bedeutung. Und die wichtigste Bedeutung ist eben die der schriftlichen Tora, die Tora im engeren Sinne, die Lehre, die Anordnung Gottes. Und das sind die fünf ersten Bücher der Bibel, Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Und das ist im Grunde genommen wirklich die Basis, die verpflichtend ist. Und das ist ja auch die traditionelle Tora-Rolle, die eben für den liturgischen Gebrauch bis heute per Hand geschrieben werden auf einer Rolle. Und von daher auch nochmal besonders herausgehoben sind und als heiliger Gegenstand natürlich auch im Synagogengottesdienst, im Synagogenraum ihren besonderen Platz haben. Und diese Tora ist in Abschnitte eingeteilt, in etwas mehr als 50, die im Schabbat-Gottesdienst gelesen werden. Und zwar hat sich schließlich ein Einjahreszyklus eingebürgert. Es gab ursprünglich auch mal einen Dreijahreszyklus. Das war eigentlich die Tradition hier im Land Israel. Der Einjahreszyklus war die babylonische Tradition. Und das ist das, was sich durchgesetzt hat. Und dieser Zyklus beginnt an Simchat Torah, dem Fest der Torahfreude, was der letzte Tag des Laubhüttenfestes Sukkot ist. Das fällt im September, Oktober, je nachdem nach dem jüdischen Jahr, das sein Mondkalender ist. Und das ist eben ein sehr freudiges Fest, wo man die letzten Abschnitte aus Deuteronomium, den Segen des Mose, den Tod des Mose liest und auch sofort wieder anfängt mit dem Schöpfungsbericht aus Genesis 1, um damit auch zum Ausdruck zu bringen, wir hören nie auf, die Tora zu lesen. In dem Moment, wo wir sie zu Ende gelesen haben, fangen wir sie sofort wieder neu an. Und es wird dann auch vor dem Lesen der Tora mit den Torarollen getanzt, um so wirklich Gott für diese Gabe zu danken. Und gerade weil diese fünf Bücher das Fundament sind, haben die auch im Laufe der Jahrhunderte die meisten Auslegungen bekommen. Wir werden noch in einer anderen Sitzung über die Midrashim, auf die ich heute nicht eingehe, eingehen, die so die ältesten Texte sind, die entlang des Aufbaus der Tora die Dinge auslegen. Und dann sind eben, wo ich hier einige genannt habe, die mittelalterlichen Ausleger, die Tora ausgelegt haben. Auch davon werden wir noch Beispiele sehen. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig zu sehen, man könnte die vielleicht vom Phänomen her mit den christlichen Kirchenvätern vergleichen. Aber der Unterschied ist, dass ja zumindest in den westlichen Kirchen heute kaum noch jemand Kirchenväter liest. Während die sowohl die Midrashim als auch die mittelalterlichen Ausleger etwas ist, was auch der durchschnittspraktizierende Jude, die Jüdin, durch das Jahr über mit dem Wochenabschnitt auch mitliest. Und es gibt auch eine Menge Druckausgaben, wo man halt in der Mitte den Text der Tora hat und drumherum geschrieben dann die Kommentare hat. Und das sind auch ganz praktisch finanziell gesehen, das sind keine teuren theologischen Bücher, sondern wirklich relativ billige Ausgaben, wo man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass die Grunddinge wirklich auch in jedem praktizierenden jüdischen Haushalt vorhanden sind. Also nicht etwas Exzentrisches nur für die Leute, die sich wirklich auf Torah-Studium konzentrieren, sondern etwas, was durchaus zum Alltag gehört, auch mal wieder die Basis ist für Predigten, die am Schabbat gehalten werden. Oder es ist auch sehr üblich, oft ist es Freitagmorgens, aber kann auch wann anders sein, auch wirklich einen längeren Vortrag zu hören über den jeweiligen Wochenabschnitt. Und von daher sind diese Ausleger also eigentlich hochaktuell geblieben. Und auch moderne Ausleger zitieren sie immer wieder. Und es ist durchaus erlaubt, ihnen nicht zuzustimmen. Und streiten sie auch manchmal untereinander. Aber man würde nicht einfach über sie hinweggehen, sondern schon ernst nehmen, was sie gesagt haben. Das wäre eigentlich auch ein Schatz für christliche Bibelausleger, denn gerade diese mittelalterlichen Ausleger, ein Teil von denen stammte aus dem arabischen Sprachraum und hat im Grunde genommen die arabische Grammatik gelernt und darauf dann auch die hebräische Grammatik, sind ja beide semitische Sprachen, erklärt. Und das sind manche einfach auch sprachliche Erklärungen, die sich vielleicht christliche Bibelausleger mühsam Jahrhunderte später erweitert haben. Und also es gibt die meisten dieser mittelalterlichen Ausleger liegen, glaube ich, nicht in deutscher Übersetzung vor. Ins Englische sind ja eigentlich alle übersetzt. Dadurch also ist ja auch die große jüdische Gemeinschaft in den USA, Kanada, Großbritannien gibt. Von daher, also auf Englisch gibt es das eigentlich alles. Und wir werden eben ein paar Beispiele auch auf Deutsch dann sehen. Aber das ist durchaus, wie gesagt, eben etwas, was auch für heutige moderne Exegese relevant sein kann, weil gerade diese mittelalterlichen Ausleger auch wirklich versucht haben, an den Wortlaut des Textes zu kommen. Also das wäre eben die schriftliche Tora, die wirklich das Zentrum für das jüdische Schrifttum ist. Dann folgen die Propheten, die Neviim, und zwar Propheten sind nicht nur, wie Sie am zweiten Teil sehen, Jesaja, Jeremia, Ezechiel und die 12 Propheten, sondern auch das, was christlicherseits normalerweise die historischen Bücher genannt wird, Josua, Richter, Samuel und Könige, gelten auch als Propheten. Und natürlich der Unterschied zur christlichen Bibel ist, dass das ein Block ist, während in der christlichen Bibel zwischen Könige und Jesaja dann die Schriften geschlossen sind, sondern hier wird das als ein Block gesehen, die im Grunde genommen die Geschichte Israels von der Landnahme bis zum babylonischen Exil, teilweise auch mit Ezechiel schon im Exil und auch Jesaja natürlich hat exilische bis nachexilische Texte, die das im Grunde genommen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Es ist nicht unbedingt üblich, die regelmäßig der Reihe nach zu lesen. Also das wären persönliche Entscheidungen, die jemand trifft. Aber es gibt Auswahlen, aus denen, dass immer aus diesem Korpus ein passender Abschnitt gewählt wird, der am Schabbat zu dem Torah-Abschnitt gelesen wird. Und das kann sein, etwas, was thematisch passt. Ich habe ja als Beispiel eingetragen zu dem Torah-Abschnitt Vayera, der also die Kapitel Genesis 18 bis 22 von der Ankündigung der Geburt Isaaks über die ganze Geschichte von Sodom bis zur Opferung, beziehungsweise jüdischerseits heißt es die Bindung Isaaks, enthält. Dem wird hinzugefügt die Erzählung von Geburt und Auferweckung des Sohnes der Frau von Schunem durch den Propheten Elisha in 2 Könige 4, weil es sich hier eben beide Male um eine lange kinderlose Frau handelt, die schwanger wird und um einen Sohn handelt, der dem Tod nahe ist, beziehungsweise im Fall der Shunamiterin schon gestorben ist und wieder zum Leben kommt. Also das wäre so ein Beispiel. Und in dem Fall gibt es auch wirklich einen gemeinsamen Ausdruck, der eigentlich nur an diesen beiden Stellen in der Bibel vorkommt, dass zu der Zeit, wenn ich wiederkehren werde, wirst du einen Sohn haben. Das ist ein gemeinsamer Ausdruck, der diese beiden Abschnitte auch verbindet. Das ist nicht jedes Mal der Fall, dass es eine solche wörtliche Übereinstimmung gibt, aber das ist natürlich auch nochmal etwas, was die Verbindung verstärkt. Und in manchen liturgischen Zeiten gibt es dann auch thematisch gewählte Lesungen. Es ist zum Beispiel an den drei Schabbatot, die vor dem 9. Av sind, dem Gedenktag der Tempelzerstörung, wo Gerichtsreden aus Jeremia 1 bis 2 und Jesaja 1 gelesen werden, und darauf folgen dann in den 7 Wochen zwischen dem 9. Av und dem Neujahrsfest Rosh Hashanah Trostprophetien, die aus Jesaja 40 bis 66 genommen werden. Das ist eine Zeit, wo das Ende vom Buch Numeri und das Buch Deuteronomium gelesen werden. Und da hat man jetzt eben weniger versucht, etwas Passendes zu finden, was thematisch passt. Vielleicht auch, weil das Deuteronomium in vielem ja Dinge wiederholt, die schon in den anderen 4 Büchern kamen, und hat von daher diese thematisch bestimmten Texte gewählt. Also, und von daher gibt es natürlich auch einen Unterschied. Also diese Texte aus den Propheten, die auch in der Liturgie vorgetragen werden, die kennt jeder, während andere Teile der Propheten auch weniger bekannt sind unter Umständen liturgisch eben nicht gebraucht werden. Dann kommt das dritte Korpus, was noch mit dem christlichen Alten Testament verbunden ist, eben die Schriften, die Ktuvim. Aber die kommen eben als letzter Abschnitt und nicht in der Mitte, weil eben auch der Gedanke ist, man schließt nicht mit einer Prophetie ab, um dann sozusagen eben christlicherseits auf die Verheißung Johannes des Täufers und Jesu zu kommen, sondern es sind gerade eher die Weisheitsschriften, mit denen es endet. Also wir haben die Psalmen natürlich, dann das Buch der Sprüche, Hiob und dann die sogenannten 5 Megillot, die Rollen, die eben auch traditionell noch als kleine Rollen geschrieben werden. Und das sind Bücher, die eben auch liturgisch benutzt werden. Wir hatten jetzt gerade an Pessach das Hohelied, das gelesen wird, eben auch um die Liebesbeziehung sozusagen zwischen Gott und Israel zu zeigen. Das Buch Ruth wird an Shavuot gelesen, auch weil es jahreszeitlich passt, denn der Hauptteil spielt ja am Ende der Weizenernte, was auf Shavuot fällt. Und Shavuot gilt auch traditionell als der Todestag Davids, und Ruth ist ja die Urgroßmutter Davids. Das ist auch nochmal eine Beziehung, die kommt. Und natürlich auch der Gedanke, Shavuot ist das Fest der Gabe der Torah, und Ruth gilt in der jüdischen Tradition, das ist natürlich schon außerbiblisch, das wird so wörtlich nicht im biblischen Text gesagt, als die erste Konvertitin, also die auch die Torah auf sich nimmt. Und auch das ist ein Grund, warum Ruth an Shavuot gelesen wird. Die Klagelieder natürlich werden am 9. Av gelesen, weil sie ja die Zerstörung Jerusalems und des Tempels beklagen. Dann hat man das Buch Kohelet, das ja wirklich eher so ein, kann man sagen, skeptisches Buch ist, das von jemandem, der irgendwo Sinn in der Welt sucht, ist mit Sukkot verbunden worden. Das ist schwieriger zu begründen, warum das gerade an Sukkot gelangt worden ist. Vielleicht hat man einfach einen Platz gesucht, wo man es unterbringen konnte. Und natürlich das Esther-Buch, das ja erzählt, wie es überhaupt zu dem Purim-Fest gekommen ist, wird dann auch an Purim gelesen. Und von daher sind das natürlich auch Bücher, die sehr bekannt sind und die ähnlich auch wie die 5 Bücher der Tora sehr viele Kommentare bekommen haben. Also die oben genannten mittelalterlichen Ausleger haben fast alle auch Kommentare zu den 5 Megillot geschrieben, und auch Midrashim gibt es zu denen. Also die gehören zusammen mit der Tora zu den jüdischerseits am meisten kommentierten biblischen Texten. Die Psalmen sind natürlich zum Teil integriert in das tägliche Gebet, vor allem im Morgengebet gibt es einen langen Abschnitt von Psalmen, am Schabbat noch einen etwas längeren. Und es gibt auch viele, die den Brauch haben, das ganze Buch der Psalmen in einem einwöchigen oder einmonatigen Zyklus zu beten. Und so kann man in Israel auch durchaus Leute sehen, die im Bus sitzen oder beim Arzt warten und sich damit die Zeit vertreiben, sozusagen, dass sie den täglichen Abschnitt beten. Im Talmud und in den Midrashim werden natürlich alle diese Bücher zitiert und man merkt schon auch, dass gerade Sprüche und Hiob, dadurch, dass das sehr weisheitliche Texte sind, dass die auch mit einer großen Vorliebe zitiert werden. Ja, das war so ein bisschen versucht, aus jüdischer Sicht das zu erklären, was Christen das Alte Testament nennen. Sind da noch kurze Nachfragen zu?
Man kann vielleicht noch ergänzen, dass unsere Leseordnung im Grunde genommen, zumindest nach der Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils, sich im Grunde genommen genau daran auch orientiert, an diesen Abschnittslesungen, dass man versucht, im Grunde genommen immer einen Evangelisten zu lesen, dass man die Bezugtexte hat. Das ist ja von der Ordnung her ähnlich. Und ich sag mal, dass wir eine Gebetsordnung haben, die haben wir zumindest im Tagesgebet der Klöster und eigentlich auch allen Klerikern anheimgegeben, wo auch die Psalmen im Wochenverlauf eigentlich alle gelesen werden sollen. Da sind zwar manche mittlerweile nicht mehr drin, aber vom ursprünglichen Ansatz her haben wir versucht, das eigentlich auch aufzunehmen. Also das für euren Hintergrund.
Ja, dann würden wir.
Da ist noch eine Frage, Frau Berthu.
Diese vier nennt man doch auch den Tanach. Das ist doch, oder Tanak, das sind
ja,
doch.
Ja, Tanach ist sozusagen ein Kunstwort, das eben gebildet ist aus den Wörtern Torah, Neviim und Ketuvim. Also man nimmt immer den ersten Buchstaben und verbindet die halt mit Vokalen und auf die Weise kommt das Wort Tanach zustande. Das wäre also sozusagen, wenn man ein hebräisches Wort für das Wort Altes Testament finden kann, ist die Möglichkeit Tanach zu sagen. In der Wissenschaft benutzt man eher das Wort Mikra. Das ist ja im Grunde genommen interessant. Also man würde es ins Deutsche zurückübersetzen, Schrift, aber eigentlich ist das die Wortwurzel Lesen. Also auch ein Text, wo auch zum Ausdruck kommt, dass es sich um einen gelesenen, nicht nur um einen geschriebenen Text handelt. Das ist auch eigentlich ähnlich zum Islam. Das Wort Koran ist immer dieselbe Wortwurzel, dass eben auch der gelesene, der rezitierte Text ist. Und das ist auch also an den Universitäten hier, ist eben das Bibeldepartement, wird eben das Departement für Mikra genannt. Dann noch. Also mikragisch würde man transkribieren, M-I-K-R. Ja, dann kämen wir zu der mündlichen Tora, die wirklich das spezifisch jüdische heilige Schrifttum ist, was das Christentum eben nicht übernommen hat, gegen das es teilweise auch gerade gegen den Talmud im Mittelalter scharfe Polemik gegeben hat und was auch vielleicht ja, gerade weil sie es nicht kannten, Christen immer unheimlich war. Und auch die, was erzählen die Juden da, bis dann die ersten christlichen Hebraisten kamen, die aber manchmal auch gerade in die Richtung gegangen sind, zu sagen oder zu versuchen, antichristliche Polemik auch in diesen Texten zu finden. Und die Tradition von der mündlichen Tora kommt in der Mishnah Avot. Wir hören gleich, was die Mishnah ist. Da heißt, wird eben berichtet von der, was die mündliche Tora ist. Denn die schriftliche Tora, das wird ja im Buch Exodus geschildert, die wird Mose am Sinai gegeben. Und dann heißt es eben noch weiter dazu, Mose bekam die Tora am Sinai und gab sie an Josua weiter. Also dieses Weitergeben meint dann ein mündliches Weitergeben sozusagen, ein Vortragen, das jemand auswendig lernt und weitergibt. Josua an die Ältesten. Das wäre sozusagen die Generation, die im Richterbuch beschrieben wird. Die Ältesten an die Propheten. Die Propheten gaben sie an die Männer der großen Versammlung weiter. Diese Männer der großen Versammlung, wird heute viel darüber diskutiert in der Wissenschaft, ob es die wirklich gegeben hat. In dieser Form, traditionell gilt das immer noch als die Gruppe der Gelehrten, bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, so wie auch in den Büchern Esra und Nehemia beschrieben wird, dass der Schriftgelehrte Ezra die Tora aus Babylon mitbringt, sie in Jerusalem vorliest und das zurückgekehrte Volk auf diese Tora verpflichtet. Und nach heutiger Bibelforschung ist da wohl auch einiges Historische dran, dass eben wohl die Endredaktion der schriftlichen Tora irgendwo in diese Zeit fällt. Und eben nach der Tradition hier haben diese Männer der großen Versammlung eben auch die mündliche Lehre weiter überliefert. Und hier beginnt es dann auch mit Aussprüchen, die so charakterisieren, was diese mündliche Lehre war. Sie sagten drei Dinge. Seid mäßig im Urteilen, sorgt dafür, dass ihr viele Schüler habt und errichtet einen Zaun um die Tora. Was meint ihr den Zaun um die Tora errichten? Das heißt, damit man sicher ist, die Tora einzuhalten, vielleicht auch manche Dinge noch ein bisschen weiträumiger zu verbieten. Ein Beispiel wäre zumindest, der Schabbat beginnt eigentlich mit dem Sonnenuntergang. Aber de facto fangen wir ihn ein bisschen früher, 10 Minuten, Viertelstunde, eine halbe Stunde früher an, um sicher zu sein, dass man nicht aus Versehen noch Arbeit tut, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Das wäre so ein Beispiel für einen Zaun um die Tora, um eine gewisse Sicherheitsspanne zu schaffen, dass man nicht aus Versehen Dinge übertritt. Und dann geht es von den Männern der großen Versammlung, die sind nicht eine völlig anonyme Gruppe, manche von denen werden auch mal zitiert, aber danach geht es eigentlich immer weiter mit einzelnen Gelehrten. Wir haben hier Simeon den Gerechten. Er war von den Letzten der großen Versammlung. Der Talmud berichtet auch, dass er Alexander dem Großen begegnet ist, mit ziemlicher Sicherheit keine historische Geschichte. Und von ihm wird gesagt, die Welt steht auf drei Dingen, der Tora, dem Gottesdienst und den wohltätigen Werken. Also man könnte sagen, Schriftstudium, Liturgie und Wohltätigkeit sind so die wichtigen Dinge. Und dann kommt Antigonos von Suppo, bekam von Simeon dem Gerechten, und so geht es dann weiter über die Generationen. Irgendwann sind es dann auch Paare, die sozusagen die führenden Gelehrten sind. Und es geht dann weiter bis zu Rabbi Yehuda Hanasi, der uns jetzt interessieren wird als der Redaktor der Mishnah. Es kommt dann schließlich eben doch zur Verschriftlichung der mündlichen Tora, wo es also jahrhundertelang hieß, sie darf nicht niedergeschrieben werden. Vielleicht auch um sie, denn es war ja schon so ein bisschen, hatten Juden, als das Christentum anfing, sich wegzuentwickeln vom Judentum, kam sicher auch das Gefühl, die nehmen uns unsere Heilige Schrift weg. Und das ist einfacher mit einer schriftlichen als mit einer mündlichen Schrift zu machen. Das ist leichter zu handhaben. Und vielleicht auch daher erstmal zu sagen, wir lassen das mündlich, dann bleibt es uns eher nur für uns erhalten. Und dass sowas möglich ist, weiß man ja heute auch aus anthropologischer Forschung, wo Traditionen von in Stämmen über Generationen einfach durch immer wieder Rezitieren wiederholt werden und die Dinge durchaus so bewahrt werden können, auch über Jahrhunderte. Aber etwa um 215 war dann wohl doch der Punkt erreicht, wo man sich gesagt hat, und auch die Situation im Land hier nicht so sicher war, dass man sich gesagt hat, damit die Dinge nicht verloren gehen, sollten sie ja aufgeschrieben werden. Und das beinhaltete auch, dass man versucht hat, die Sache zu die Dinge zu systematisieren. Die schriftliche Tora ist eigentlich gar nicht so sehr systematisch. Wir haben ja in der Tora, gerade im Buch Exodus und Numeri, sind die gesetzlichen Vorschriften ja eingestreut in Erzählvorgänge. Der erste große Abschnitt mit Vorschriften ist der zu Pessach ist. Und der kommt eben in dem Moment, wo der Auszug aus Ägypten berichtet wird. Und so auch viel, weil das Buch Leviticus ist wirklich abgesehen von zwei kurzen Erzähltexten nur Vorschriften und ist immerhin einigermaßen nach Opfervorschriften geordnet. Aber man könnte nicht sagen, dass die ganze Tora wirklich systematisch geordnet ist. Und mit der mündlichen Tora hat man eben ja versucht, die Dinge etwas systematischer in die Reihe zu bringen. Und man hat 6 Ordnungen geschaffen. Und zwar die erste ist Zraim, Samen. Und da hat man alles, was landwirtschaftliche Angelegenheiten angeht, zusammengetragen. Gerade auch die Vorschriften über Abgaben, die gemacht wurden. Das sind einerseits Abgaben, die an die Priester im Tempel gingen, die ja selber keinen Landbesitz hatten. Aber auch Abgaben, die man den Armen lassen muss. Wie die Vorschrift, dass man ein Feld nicht zu Ende ernten darf. Dass man von jeder Ernte auch von Bäumen etwas stehen lässt. Das Brachjahr, an dem man keine landwirtschaftlichen Tätigkeiten hat. Und das Verbot der Vermischung, also unterschiedliche Samenarten auf einem Feld zu sehen. Und dem hat man vorangeschaltet und danach, daraus lesen wir gleich einen Abschnitt, den Traktat, der sich mit den Segenssprüchen befasst. Etwas, was in der schriftlichen Tora so gut wie gar nicht vorkommt, aber für die Rabbinen was ganz Wichtiges geworden ist. Das werden wir gleich noch ein bisschen sehen, was das bedeutet. Als die zweite Ordnung haben wir die Ordnung Moed, die Feste. Da werden einfach die Vorschriften zum Schabbat und allen Feiertagen nacheinander zusammengetragen. Die dritte Ordnung heißt Nashim, Frauen. Es ist interessant, dass man sozusagen das als Thema gewählt hat, was natürlich auch zeigt, dass Frauen hier als Objekt und nicht als Subjekt gesehen werden, sozusagen, was natürlich heute auch von jüdischen Feministinnen sehr ernsthaft angegangen wird, dieses Thema. Und da geht es eben um Fragen des Eherechtes, wie werden Hochzeiten, Eheverträge eingerichtet, wie ist die Scheidung möglich, und darüber hinaus gibt es dann auch nochmal die Traktate zum Gelübde und zu dem speziellen Gelübde der Naziräer, Männer oder Frauen, die sich entscheiden, für eine bestimmte Zeit sich des Weines zu enthalten und sich die Haare nicht zu scheren. Dann haben wir als vierte Ordnung Nisikin, die Schäden. Das ist einerseits das bürgerliche Recht, wo es wirklich um Schadensersatzvorschriften geht, aber dann auch durchaus Strafrecht, Sanhedrin, was sich auch mit der Todesstrafe befasst. Und das ist auch ein ganz interessanter Fall. In der schriftlichen Tora ist es ja ziemlich selbstverständlich, dass es Todesstrafe für gar nicht mal so wenige Vergehen gibt. Und die rabbinische Tradition hat es geschafft, das fast unmöglich zu machen, dass die Todesstrafe verhängt wird. Sie werden nicht sagen, dass sie abgeschafft wird, aber sie wird solche Bedingungen für die Verhängung der Strafe erstellen, dass es de facto nicht passieren wird. Und da sieht man eben auch, dass letztlich, also eben die traditionelle Auffassung sagt halt, die mündliche Tora ist am Sinai mit der schriftlichen gegeben worden. Kritische Forscher heute würden sagen, das ist im Grunde genommen der Versuch der Rabbinen, das Judentum neu zu organisieren nach der Zerstörung des Tempels. Und ohne es zu sagen, haben sie da im Grunde genommen eine Menge mit geändert. Das sind Dinge, die durchaus in der Tora nicht so eindeutig sind oder vielleicht auch ganz anders dastehen. Und die Größe ihrer Revolution war vielleicht eben nicht zu sagen, dass es eine Revolution war, sondern zu sagen, wir setzen die Tradition fort, aber sie so zu formulieren, dass sie eigentlich was ganz Neues ist. Das ist vielleicht auch die Weisheit, die sich in dieser Tradition widerspiegelt. Die fünfte Ordnung, Kochim, Heiliges, befasst sich mit den unterschiedlichen Opferarten, auch mit den Dingen die Übertretungen, auf die die Strafe der Ausrottung steht, weil die sich nämlich gerade auf unberechtigtes Betreten des Heiligen, des Tempels, beziehungsweise unberechtigtes Essen des Heiligen bezieht. Deswegen passt die irgendwie in diese Ordnung rein. Und es gibt auch einen Traktat, der sehr ausführlich den Tempel beschreibt, der bis heute auch Archäologen interessiert, zu verstehen, wie Jerusalem zur Zeit des Zweiten Tempels ausgesehen hat. Und dann haben wir schließlich als letztes noch die Ordnung Taharot, Reinheiten. Das ist eigentlich ein Euphemismus, die müsste eigentlich Unreinheiten heißen. Aber weil das nicht schön klingt, sagt man stattdessen eben Reinheiten und führt alle sehr komplizierten Vorschriften auf, wann Geräte unrein werden. Natürlich die Unreinheit des Toten gilt als die schwerwiegendste Unreinheit, dann die Unreinheit von Aussätzigen und von allen Formen von Ausfluss, sei es der Samenausfluss des Mannes, die Blutung der Frau, was ja alles Dinge waren, die eben auch das Betreten des Heiligen verhindert haben und die von daher eben auch verschiedene Reinheitsvorschriften erfasst haben. Und das wurde also in der Mishnah zusammengefasst, aber nicht alles. Es war schon sozusagen eine gewisse Auswahl, die man getroffen hat, im Grunde genommen Aussprüche von Rabbinen. Und der Zusammenfasser war Rabbi Yehuda Hanassi, der damals eben als der Vorsteher der Juden im Land Israel galt und in Sepphoris in Galiläa lebte. Zu dieser Zeit war es Juden ja nicht erlaubt, in Jerusalem zu leben. Das war mit dem Bar Kochba-Aufstand 80 Jahre vorher war das zu Ende gegangen und damit war Galiläa zum Zentrum des Judentums geworden. Und Sepphoris ist heute eine bedeutende Ausgrabung, etwas nördlich von Nazareth, zur Zeit Jesu eine blühende Stadt, wobei interessanterweise aber nie gesagt wird, ob Jesus in Sepphoris war. Eine Stadt, die einerseits auch teilweise heidnisch geprägt war, aber ein paar Jahrhunderte später dann eben auch den jüdischen Sanhedrin, den Gerichtshof beherbergt hat und eben dort der Ort ist, wo die Mishnah abgeschlossen wurde. Einige der nicht in die Mishnah aufgenommenen rabbinischen Aussprüche sind dann in die Tosefta übergenommen worden. Tosefta kommt von der Wortwurzel Hinzufügung und so ist die Tosefta eben auch eine Ergänzung zur Mishnah, die nach der Tradition von Rabbi Chiya bar Abba, dem Schüler Rabbi Yehuda Nassis, verfasst worden ist. Und die Tosefta hat genau denselben Aufbau der Mishnah und hat eben ihren eigenen Text, den sie dazu sozusagen dazufügt. Und ist eben mehr oder weniger wohl zeitgleich zur Mishnah entstanden. Und auch die Rabbiner, die dort zitiert werden, sind dieselbe Generationen etwa wie die Rabbiner der Mishnah. Während eben der Talmud schon eine spätere Epoche ist, und wo man auch sieht, die Mishnah ist eigentlich ein sehr knapper Text, der versucht, möglichst konzentriert Vorschriften zu bringen. Aber man merkt dann doch, die Diskussionsfreudigkeit ist damit noch nicht erschöpft. Und die Aussprüche sind auch manchmal so kurz, dass sie eben nicht unbedingt eindeutig zu verstehen ist. Und dadurch sind dann eben die beiden Talmudim, wie der Plural heißt, entstanden, in denen die Mishnah nochmal kommentiert wird. Und das sieht dann so aus, man zitiert einen Abschnitt aus der Mishnah und dann kommt die weitere Diskussion darüber. Und da gibt es eben zwei Parallele, die entstanden sind. Der eine ist der meist Jerusalemer Talmud genannte, der aber nicht in Jerusalem, sondern auch in Galiläa, in Tiberias vermutlich am See Genezareth entstanden ist. Und von daher ist es eigentlich sinnvoller, ihn den palästinischen Talmud zu nennen. Man sagte eben auch palästinisch und nicht palästinensisch, um es von dem heutigen politischen Begriff Palästinenser zu unterscheiden, also Palästina eben im Sinne des Landes Palästina, die Provinz Palästina, so genannt, existierte ja seit dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Und der andere ist eben der babylonische Talmud, der in der großen babylonischen Diaspora entstanden ist, die es ja gibt seit dem babylonischen Exil 586, denn es sind nie alle zurückgekehrt. Und zahlenmäßig war die babylonische Diaspora oft größer und auch gerade wirtschaftlich besser etabliert als das Judentum in Palästina, in Israel. Da sie ja auch das babylonische Judentum ja auch nicht unter christlicher Herrschaft lebte, sondern im Rahmen des Persischen Reiches, das damals zoroastrisch war und religiös eher tolerant, hatten die auch weniger Probleme mit antijüdischer Gesetzgebung, die ja in der byzantinischen Herrschaft in Israel durchaus ja auch Juden manche Schwierigkeiten gemacht hat. Und vielleicht kann man es auch ein bisschen vergleichen, wie heute ja neben dem jüdischen Zentrum in Israel auch die große amerikanische Diaspora existiert, die im Grunde genommen auch zahlenmäßig und auch wirtschaftlich gesehen stärker ist. Und in gewisser Weise könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht auch sogar in ihrer Torah-Gelehrsamkeit. Zumindest ist sie ihre Torah-Gelehrsamkeit nicht geringer als die, die in Israel ist. Und so ähnlich war es vielleicht auch damals. Und letztlich hat sich der babylonische Talmud als der verbindliche, nach dessen Entscheidungen die Entscheidungen getroffen werden, durchgesetzt. Und das ist auch der, der hauptsächlich in den Yeshivot, in den Torah-Schulen studiert wird. Also es ist üblich, nicht unbedingt alle, aber die wichtigen Traktate des babylonischen Talmud zu studieren, während der Jerusalemer Talmud eigentlich erst in moderner Zeit wieder extra studiert wird. Aber auch die Mishnah ist bis in die Neuzeit nicht als eigener Text studiert worden, sondern immer nur so, wie sie im Talmud zitiert wird. Also die jahrhundertelange hauptsächliche Tradition war das Lernen des babylonischen Talmuds. Er ist auch von allen derjenige, der auch wieder die meisten Kommentare dann natürlich auch bekommen hat. Aber was ja noch, also der Aufbau des Talmuds ist genau wie der Aufbau der Mishnah, nur haben nicht alle Traktate Kommentare des Talmuds bekommen. Beim palästinischen Talmud sehen wir noch, dass die ersten drei Ordnungen, Samen, Feste und Frauen, vollständig kommentiert worden sind. Im Traktat Nesikim fehlen die Traktate, Zeugnisse und Sprüche der Väter. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es sich da wirklich um Aussprüche von Rabbinen handelt. Da war nicht viel zu kommentieren dran, sozusagen. Eher weisheitliche Aussprüche. Und schon der palästinische Talmud hat keinen Kommentar mehr zu der Ordnung über die Opfervorschriften, zu der Ordnung Heiliges und auch der Ordnung Reinheiten, nur noch den Traktat über die Nida, über die menstruierende Frau. Das heißt, man sieht da schon eine gewisse pragmatische Entwicklung zu sagen, diese Vorschriften sind, wenn kein Tempel existiert, nicht mehr relevant. Und wir tradieren sie zwar weiter, wir überliefern die Mishnah weiter, aber es fallen sozusagen keine aktuellen Probleme an. Und von daher gibt es sozusagen keine Weiterdiskussion dieser Themen. Nur die Frage der Menstruation ist halt erhalten geblieben, weil das Wiederreinwerden der menstruierenden Frau eben nicht nur für den Tempel wichtig war, sondern bis heute eben auch für die Wiederaufnahme des Geschlechtsverkehrs nach der Menstruation relevant ist. Und darum ist dieser Traktat eben weiter tradiert worden und hochrelevant für praktizierende Juden bis heute natürlich. Und im babylonischen Talmud fehlen eben auch, außer von Nida, die ganzen Traktate vom Abschnitt Reinheiten. Und einzelne Traktate zu den Opfervorschriften sind trotzdem noch kommentiert worden, obwohl die in Babylon eigentlich noch weniger relevant waren als in Palästina. Und was noch sehr auffällig ist, dass fast der ganze Traktat Samen, abgesehen eben von dem Traktat Berachot, fehlt, denn die ganzen landwirtschaftlichen Vorschriften sind relevant nur für das Land Israel. Die ganzen Abgaben gelten nicht außerhalb Israels und von daher haben die Babylonier die auch nicht weiter kommentiert. Und der Traktat Shekalim aus dem Abschnitt Feste fehlt auch. Das ist der Traktat, wo es darum geht, dass einmal im Jahr alle männlichen, erwachsenen Juden einen Schekel für den Unterhalt des Tempels gezahlt haben. Und das war eben auch nicht mehr relevant, nachdem es keinen Tempel mehr gab. Und so hat man auch den Traktat nicht weiter kommentiert. Ja, das wäre der Aufbau dieses riesigen Korpus, im Grunde genommen die Basis für alle halachischen Entscheidungen bis heute ist und eben in Form des babylonischen Talmuds eigentlich die Hauptquelle sowohl rabbinischer Ausbildung als auch überhaupt von Leuten, die um des Lernens willen Torah lernen, liegt eben der Schwerpunkt auf dem babylonischen Talmud. Und es ist ein eher modernes Phänomen, dass eben Mishnah, Tosefta, palästinischer Talmud für sich gelernt werden. Ja, hier auch nochmal ein kurzer Einschnitt für Nachfragen.
Vielleicht kannst du noch kurz sagen, ich sag mal, für wen, es gibt ja unterschiedliche jüdische Gruppierungen, wer sich insgesamt sozusagen daran hält. Also für wen das wirklich verbindlich ist und sich, so wie du das erzählt hast, bis heute hin auch mit dem entsprechenden, entsprechenden Auseinandersetzung sowohl der Mishnah des Talmuds und auch der Tora auseinandersetzt.
Ja, also für orthodoxe Juden und Jüdinnen gilt das Ganze als verbindlich und ist eben Zentrum dessen, was man lernt. Auch konservative Juden, zumindest die Rabbiner, bei Gemeindemitgliedern kann es anders aussehen, aber sozusagen zumindest die Theorie des konservativen Judentums würde auch den Talmud als verbindlich ansehen, vielleicht zu manchen anderen Folgerungen kommen bei manchen Entscheidungen, aber grundsätzlich nicht sagen, wir entscheiden gegen den Talmud. Während im reformierten Judentum sowohl der Talmud wie auch die anderen halachischen Quellen, die wir später noch kennenlernen werden, im Grunde genommen eher etwas als Traditionen, die man zwar achtet, gesehen werden, aber wo man durchaus sagen würde, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß und wir entscheiden anders. Also sozusagen diese Formulierung, wir entscheiden anders, ist etwas, was eigentlich nur Reformierte machen würden und weder Orthodoxe noch Konservative. Was nicht heißt, dass trotzdem Orthodoxe und Konservative zu durchaus Entscheidungen kommen würden, von denen die Weisen des Talmud nie geträumt hätten. Das ist eben die Kreativität innerhalb des Systems sozusagen.
Danke.
Ja, dann würde ich es mal versuchen mit ein paar Textbeispielen. Ich gehe auch schon fast davon aus, dass wir nicht mit dem Text durchkommen, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ich würde sagen, wir nehmen uns lieber Zeit, das zu verstehen. Und was wir nicht schaffen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Das muss kein Problem sein. Und ich habe jetzt einfach mal den Anfang der Mishnah Brachot genommen. Das ist ja sozusagen, damit fängt man an, die systematische Zusammenstellung der mündlichen Tora. Und wir haben zwar gerade gesehen, es ist durchaus systematisch sortiert worden, aber es ist vielleicht nicht selbstverständlich, warum es denn gerade mit den landwirtschaftlichen Vorschriften und den Segenssprüchen anfängt. Also das ist nicht unbedingt so diese, zumindest muss man einiges nachdenken und gibt sicher auch keine eindeutige Meinung dazu, warum es denn in dieser Reihenfolge ist. Ja, wie fängt also der erste Text in der Mishnah an? Ab wann liest man das Schma am Abend? Von der Stunde an, in der die Kohanim hineinkommen, um die ihnen gebührende Truma zu essen, bis zum Ende der ersten Wache. Worte Rabbi Eliezers. Die Weisen aber sagen, bis Mitternacht. Rabban Gamliel sagt, bis die Morgenröte aufsteigt. Ich könnte mir vorstellen, dass da mehr Fragezeichen als Verständnis auftaucht bei so einem Text. Und ich glaube, das zeigt, das ist keine systematische Einführung ins Judentum. Da wird man an der Mishnah verloren gehen, weil keine Chance, außer wenn man einen langen Kommentar dazu nimmt. Das sind im Grunde genommen, könnte man fast sagen, Stenografie von Diskussionen, die man, und zwar Diskussionen von Leuten, die die Sachen kennen. Und da sind eine Menge Sachen, Ausdrücke, die vorausgesetzt werden. Und in dem Sinne ist es was für Eingeweihte. Wenn man die Sache nicht kennt, geht man ziemlich verloren. Denn es fängt ja schon damit an, ab wann liest man das Schma? Man hätte vielleicht erwartet, erstmal erklärt uns jemand, was das Schma denn überhaupt ist, bevor man fragt, wann liest man es? Und das ist schon das Erste, was vorausgesetzt wird. Und das Schma, ich habe es jetzt schon ein bisschen in die eckige Klammer geschrieben, Schma ist eben das hebräische Wort für Höre. Damit ist gemeint, der Text aus Deuteronomium 6, 4 bis 9, der anfängt, Schma Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr ist einer, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, mit allem, was du hast. Und dazu kommt dann noch der Text aus Deuteronomium 11, der wohl um dieses Thema nochmal erweitert und auch Segen verspricht, eben für den Fall, dass man wirklich Gott liebt. Und dazu kommt noch Numeri 15, wo es um die Fäden geht, die man sich an die Gewänder machen soll. Das ist sozusagen, was den Rabbinen schon klar ist, das ist zusammengefasst unter dem Begriff Schma. Also drei Abschnitte aus der schriftlichen Tora, die gelesen werden. Und wenn es jetzt heißt, ab wann liest man das Schma, ist sozusagen der Gedanke da, das Schma muss gelesen werden. Und das wird eben auch abgeleitet aus dem Text in Deuteronomium 6, wo es ja auch heißt, in Vers 6, 7, und du sollst ihn lehren, deine Söhne, und über ihn reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg unterwegs bist, und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und man könnte das jetzt vielleicht ganz allgemein verstehen, man soll sich halt möglichst viel mit der Tora befassen, bei jeder Gelegenheit. Aber das hat im Grunde genommen zu einer sehr konkreten Vorschrift geführt, wenn es hier heißt, man soll sich mit der Tora befassen, wenn man sich niederlegt und wenn man aufsteht, integrieren wir das in das Abend- und in das Morgengebet. Und es wird jeden Abend und jeden Morgen soll dieser Text gelesen werden. Und darum sagt man eben auch das Schma lesen und nicht das Schma beten. Es ist zwar dann integriert worden in das Gebet, aber es ist im Grunde genommen ein Rezitieren eines heiligen Textes, der dann auch nachher umgeben worden ist von Segenssprüchen, die ja Gebet sind. Also das ist im Grunde genommen, was man vorher wissen muss. Also man muss einmal wissen, dass das Schma drei Abschnitte aus der schriftlichen Tora enthält. Da muss man wissen, dass aus dem Text des Schma abgeleitet wird, dass es abends und morgens zu lesen wird. Und jetzt kommt im Grunde genommen die Frage, die in der schriftlichen Tora nicht beantwortet wird. Ja, wenn es heißt, man soll es lesen, wenn man sich niederlegt, was heißt das denn? Ab wann sozusagen ist es gültig, ist es richtig, das Schma am Abend zu lesen und bis wann? Das ist die Frage, die kommt. Und die erste Antwort, die gegeben wird, von der Stunde an, in der die Kohanim hineinkommen, um die ihnen gebührende Troma zu essen. Also man sagt nicht einfach von der und der Uhrzeit an, von Sonnenuntergang an oder sowas, sondern bringt hier ein völlig anderes Thema ein, was die Sache natürlich noch mal komplizierter macht sozusagen. Was heißt das, in der die Kohanim hineinkommen, um die ihnen gebührende Troma zu essen? Also die Kohanim, die Priester, sind die Nachkommen Aarons, die für den Tempeldienst, für den Opfergottesdienst verantwortlich waren und denen eben auch zukamen bestimmte Abgaben, wie unter anderem die Troma, von landwirtschaftlichen Produkten. Das war einfach ganz technisch irgendwo klar. Die Kohanim hatten keinen Landbesitz und haben stellvertretend für alle den Opfergottesdienst durchgeführt und deswegen gebührt ihnen sozusagen, einen Anteil zu bekommen von allen landwirtschaftlichen Produkten. Und ein Priester, der unrein geworden war, wir hatten ja die ganze Ordnung Unreinheiten gesehen, sei es, dass er einen Toten berührt hat, sei es, dass er selber Samenausfluss hatte, sei es, dass er eine menstruierende Frau berührt hat, unreine Geräte berührt hat, der darf, solange wie er unrein ist, nicht in den Tempel gehen und auch nichts von den Abgaben, die für Priester bestimmt sind, essen, sondern muss eine bestimmte Zeit abwarten, je nachdem, welche Unreinheit das ist, kann es unterschiedlich sein. Geht dann, wenn die Zeit der Unreinheit vorbei ist, am Abend in das Ritualbad, in die Mikwe, ist damit dann rein und hat dann das Recht, wieder an den Abgaben zu essen. Und je nachdem, was es für eine Unreinheit ist, muss er am nächsten Morgen dann noch ein Opfer darbringen. Und von daher wird, und da sozusagen man aus anderen Texten weiß, was die Stunde ist, wann die Priester von der Truma wieder essen dürfen, nämlich nachdem es dunkel geworden ist und man ins Tauchbad gehen konnte, kann man da jetzt ableiten, wann der Abend beginnt, sozusagen. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Ich glaube, das ist ziemlich kompliziert, wenn man das zum ersten Mal hört.
Da gibt es eine Frage zu Tamar, die Leo hatte sich gemeldet.
Genau, danke. Ja, ich wollte nachfragen, hier stehen ja dann die Antworten im Grunde. Wird das auch irgendwo erklärt? Also
es gibt Kommentare zu Mishnah, die das erklären. Normalerweise ging man halt davon aus, dass auch, also Mishnah ist schon was man traditionelle, das erste war, was auch schon relativ kleine Kinder gelernt haben. Und da geht man dann einfach davon aus, dass der Lehrer das erklärt. Und natürlich auch, sagen wir mal, ein Kind, das religiös aufwächst, weiß sozusagen, sobald es überhaupt religiöse Handlungen wahrnimmt, weiß, was das Schmallesen ist. Denn das sieht es ja seinen Vater, eventuell auch seine Mutter, das ist nochmal eine andere Frage, zu der wir auch kommen werden, das liest. Und von daher sind gewisse Dinge bekannt. Die heutigen modernen Kommentare zur Mishnah, da gibt es wirklich Kommentare, die eingerichtet sind für Leute, die das nicht unbedingt kennen und die das alles erklären. Es gibt auch eine alte deutsche Übersetzung der Mishnah, die Ende der 1920er, 1930er Jahre gemacht worden ist, von den jüdischen Gelehrten in Berlin hauptsächlich. Die ist online zugänglich, kann man finden, wenn man in den deutschen Wikipedia-Artikel Mishnah geht und kommt dahin. Und die erklären auch relativ viel. Und es gibt eine neue deutsche Übersetzung von Michael Krupp, evangelischer Pfarrer, der seit Jahrzehnten in Jerusalem lebt, sehr gelehrt in allem, was Judentum ist. Der hat auch eben eine Übersetzung und Kommentar der Mishnah herausgegeben und der wird natürlich, das ist auch mehr an christliche Leser natürlich gerichtet, der wird sicher diese Dinge, ich habe selber mir die Übersetzung noch nicht angesehen, aber da wird man sicher ausführliche Erklärungen zu all diesen Dingen auch finden können. Wäre für manche Universitäts- oder Mentoratsbibliotheken vielleicht auch ein interessanter Anschaffungsgegenstand, auch sowas mal sich ansehen zu können.
Ich wollte nochmal nachfragen. Also das mit den Begriffen, das habe ich verstanden. Was mich interessiert, ist auch, ob Begründungen für diese Antworten irgendwo
Das sehen wir mal nach. Also die Mishnah gibt sie oft nicht. Und das ist genau das, sehen wir mal nachher zum Teil. Der Talmud fängt dann an, das zu diskutieren. Ja, wie kommt man denn da drauf und warum wird das so formuliert und nicht anders? Also in dem Sinne, dafür ist das Kommentar eben auch Auslegung zur Mishnah, dass er... Und die Mishnah gibt ja auch oft unterschiedliche Meinungen an und sagt nicht, was denn nun die richtige ist und was die Entscheidung ist. Und da setzt sich der Talmud dann teilweise sehr ausführlich mit durchaus auch auseinander. Ja, also wir hatten hier den einen Vorschlag eben, von wann man anfangen kann. Und die Methode der Antwort ist, hier ein ganz anderes Thema zu bringen, anstatt eine Zeit zu nennen. Und dann heißt es aber bis zum Ende der ersten Wache. Die Nacht wurde traditionell in drei Wachen eingeteilt, von jeweils 4 Stunden. Also es ist sozusagen die rabbinischen Stunden sind keine Stunden von 60 Minuten. Sondern Stunden, die ausgerechnet werden und die natürlich jeden Tag sich ändern können, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang für den Tag und von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang für die Nacht. Sozusagen diese Zeitspanne, die Minuten werden zusammengerechnet und durch 12 geteilt und dann hat man, wie lang eine rabbinische Stunde sozusagen ist. Und danach werden auch die Wachen der Nacht berechnet. Also die erste Wache würde also zu Ende gehen, wenn diese sogenannten Zeitstunden, die ersten 4 Stunden vorbei ist. Also das heißt auch, also man heißt ja im Deuteronomium heißt es ja eben, wenn man sich niederlegt. Und damit ist einerseits gefordert zu sagen, also was ist sozusagen die früheste Zeit, sich niederzulegen, also wann kann man frühestmöglich das Schma lesen, aber sich niederlegen heißt dann auch nicht schlafen sozusagen. Das ist die Frage, was ist sozusagen die späteste Zeit, wann der normale Mensch schlafen geht? Das ist sozusagen die Frage, um zu sagen, bis wann kann man das Kriyat Shma lesen? Und da ist eben die erste Antwort, bis zum Ende der ersten Wache. Also wenn man so ausgeht, dass Leute relativ früh ins Bett gehen, könnte man sagen. Und die weiteren Antworten beziehen sich eigentlich nur auf die, in der Mishnah nur auf die Frage, was die späteste Möglichkeit ist und setzen sich nicht auseinander mit der frühesten Möglichkeit. Die Weißen, das ist immer sozusagen die Mehrheitsmeinung. Und im Normalfall, wenn es nicht anders bemerkt wird, ist eigentlich die Mehrheitsmeinung immer die gültige. Und die Weißen sagen also bis Mitternacht. Das heißt, sie schieben die Zeit, wie lange man das sagen kann, hinaus. Und Rabban Gamliel sagt, bis die Morgenröte aufsteigt. Also sozusagen die ganze Nacht hindurch. Wo wir auch noch sehen werden, es gibt einen Unterschied, noch eine Diskussion, wann der Morgen anfängt, mit der Morgenröte oder mit dem Aufgang der Sonne. Das ist ein Unterschied von etwa 1,5 Stunden. Also macht schon eine gewisse Zeit aus. Und Rabban Gamliel sagt eben, also solange man noch irgendwie sagen kann, dass Nacht ist, also bevor der erste Lichtschein sozusagen kommt, solange kann man noch das Schma lesen. Und es wird dann auch weiter gesagt, in der Mishnah wird von einem Fall berichtet, wo sein Sohn und dessen Freunde noch spät in der Nacht von einem Gastmahl kamen, wo es schon nach Mitternacht war, und sie dann fragen, sollen wir immer noch das Schma lesen? Und er dann sagt, ja, denn diese Morgenröte ist noch nicht gekommen. Also das ist der Text der Mishnah. Sehen wir uns jetzt mal an, wie die Tosefta das weitermacht. Die stellt eben dieselbe Frage, ab wann liest man das Schma am Abend? Hat aber eine ganz andere Antwort, wobei sie nicht unbedingt sich widerspricht, aber ihr Stil ist anders. Von der Stunde an, in der die Leute an den Schabbatabenden hineingehen, um ihr Brot zu essen. Worte Rabbi Meirs. Und da sehen wir, die Tosefta interessiert nicht, was die Priester im Tempel tun, sondern sozusagen, was der normale Mensch tut, und zwar gerade auch am Schabbatabend, um das Brot zu essen. Und die Schabbatmahlzeit ist ja eben auch gebunden daran, wann der Schabbat begonnen hat. Also wenn es schon die Sonne untergegangen ist und auch schon das Abendgebet gesprochen ist. Also es, inhaltlich kommt es ungefähr auf die gleiche Zeitspanne hin, also irgendwann, wenn die Dunkelheit anfängt sozusagen. So ganz genau können wir es noch nicht sagen, aber es geht so in die Richtung hin, aber eben eine Argumentation, die viel mehr am alltäglichen Leben als eben an dem Tempelritus orientiert ist. Während die Weisen eben zu dem Thema der Mishnah zurückkehren, von der Stunde an, in der die Kohanim berechtigt sind, die Truma zu essen. Das ist eine bisschen andere Formulierung, wo sie berechtigt sind, wo nochmal klarer hervorgehoben wird, dass sie eben vorher nicht berechtigt waren, weil sie noch unrein waren. Und jetzt kommt eigentlich die Frage, ja okay, ihr habt jetzt zwei sozusagen Lebenssituationen zitiert, das Essen der Truma und das Essen des Brotes am Schabbatabend. Aber wann ist es denn nun? Und da heißt es, das Zeichen dafür, das Aufgehen der Sterne. Jetzt haben wir sozusagen ein astronomisches Zeichen, was uns vielleicht ein bisschen mehr helfen kann. Und jetzt kommt eine wichtige Formulierung. Und wenn es auch keinen Beweis dafür gibt, so doch einen Hinweis darauf. Das ist eine klassische Formulierung, die sagt, wir haben keinen Beweis. Das heißt, wir haben keinen Beleg aus der Tora dafür. Ein bindender Beweis kann nur aus der Tora kommen. Der kann nicht aus einem anderen Text kommen. Aber der Hinweis kann eben auch aus den Propheten oder aus den Schriften kommen. Und deswegen wird eben jetzt der Text aus Nehemia erzählt, wo es darum geht, wie sie es geschafft haben, die Stadtmauer von Jerusalem neu aufzubauen. Also sozusagen nur en passant beschäftigt man sich mit dem Thema. Und da heißt es eben, und die Hälfte der Leute, die da arbeiten, hielten ihre Lanzen vom Aufstieg der Morgenröte bis zum Aufgehen der Sterne. Also was man aus dieser Erzählung lernt, ist, dass das Dauern des Tages hier definiert wird vom Aufstieg der Morgenröte bis zum Aufgehen der Sterne. Und man daraus schließen kann, Aufgehen der Sterne ist gleich Beginn der Nacht, ist gleich die Zeit, wo Leute anfangen, sich niederzulegen und damit die frühestmögliche Zeit, wo man das Schma lesen kann. Also hier sehen wir schon, wie eben auch die Tosefta und in dem Sinne wirklich Hinzufügung ist, eben nicht zufrieden war mit dem kurzen Text der Mishnah und weitergebohrt hat. Ja, zu welcher Zeit kommen wir denn jetzt damit? Zu der Tosefta noch weitere Fragen? Gut, dann sehen wir uns den palästinischen Talmud an. Der zitiert eben erst die Mishnah, wie wir sie gerade gehört haben, und wiederholt dann eben nochmal, wir lehren von der Stunde an, in der die Kohanim hineinkommen, um die ihnen gebührende Truma zu essen. Rabbi Chia lehrt von der Stunde an, in der die Leute an den Schabbatabenden hineinzugehen pflegen, um ihr Brot zu essen. Das ist im Grunde das Zitat aus der Tosefta, was wir ja gerade hatten, obwohl die Tosefta als Rabbi Meir und nicht Rabbi Chia zugeschrieben hat. Und sozusagen der Talmud sagt nochmal, aber wir aus zwei verschiedenen Quellen haben wir hier zwei verschiedene Angaben. Und dann kommt Ulla dazu und sagt, ihre Worte sind fast gleichbedeutend. Also auch dazu sagen, es sind dann unterschiedliche Weisen, unterschiedliche Formulierungen, um dasselbe auszudrücken. Damit kommt im Grunde der palästinische Talmud klar. Und ausführlicher wird es jetzt im babylonischen Talmud. Der zitiert also auch erst die Mishnah. Den babylonischen Talmud kann man auch online in der Übersetzung von Lazarus Goldschmidt auch Ende der 1920er Jahre bis 1936 veröffentlicht, kann man auch online sich ansehen. Und das beginnt jetzt damit, worauf bezieht sich der Tanna, dass er lehrt, von wann an? Der Begriff Tanna ist der Fachbegriff für Gelehrte aus der Zeit der Mishnah. Das sind die Tannaiten, die Epoche der Tannaiten, während die Gelehrten des Talmud die Amoräer genannt werden. Und hier kommt jetzt genau die Frage, die Sie vorhin gestellt hatten, worauf bezieht sich der Tanna, dass er lehrt, von wann an? Sozusagen, wie kommt er auf diese Antwort, von wann man das Kriyat Shma lesen kann? Und es kommt noch ein anderes Problem, ferner, warum lehrt er zuerst am Abend? Er sollte doch zuerst vom Morgen lehren. Er sollte uns, sozusagen, wir fangen den Tag doch am Morgen an, und sollte uns erst sagen, wann ist die frühestmögliche Zeit am Morgen, das Schma zu lesen und den Morgen abhandeln und dann sagen, wenn man es am Abend liest, warum fängt er sozusagen hinten an? Und da kommt jetzt die Erklärung, der Tanna bezieht sich auf den Schriftvers, nämlich in Deuteronomium 6,7 heißt es, bei deinem Schlafen gehen und bei deinem Aufstehen. Es wird erst der Abend und dann der Morgen genannt. Und deswegen befasst man sich auch erst mit der Frage, wann liest man es am Abend. Und nachdem er sich also entschieden hat, wegen des Schriftverses mit dem Schlafengehen anzufangen, stellt er jetzt die Frage, ja, und was heißt jetzt, was ist die Zeit beim Schlafengehen? Und dann kommt eben, was wir schon kennen, von der Stunde an, da die Priester eintreten, von ihrer Hebe zu essen. Also Goldschmidt übersetzt das mit Hebe. Ich habe das hebräische Wort Truma stehen gelassen. Und dann haben wir jetzt auch noch eine zweite Erklärung, warum mit dem Abend begonnen wird. Das ist, wenn du willst, sozusagen. Wir können auch eine zweite Erklärung anbieten. Wenn du willst, sage ich, erlernte dies von der Weltschöpfung. Denn so heißt es im ersten Schöpfungsbericht, es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag. Der Tag beginnt mit dem Abend, auch hier. Und das ist ja etwas, was sich auch liturgisch im Judentum durchgehalten hat. Eben jeder Feiertag beginnt mit dem Abend, der Schabbat beginnt mit dem Abend. Und auch, das ist nicht jedem Christen bewusst, aber im Grunde genommen auch in der christlichen Theologie, Liturgie beginnt jedes Fest, der Sonntag, der Feiertag beginnt mit der Vesper des jeweiligen Vorabends. Das hat sich durchaus auch da erhalten. Ja, jetzt kommt aber die weitere Frage. Das sind jetzt schon weitere Zitate aus der Mishnah, die ich nicht gebracht habe. Es geht dann nämlich weiter, nachdem also abgehandelt worden ist, wann die richtige Zeit zum Lesen ist, geht es weiter in der Mishnah mit den Segenssprüchen. Das heißt, also nachdem der Tanna sich einmal entschlossen hat, dass er am Abend, den Abend behandelt, dann müsste er am Schluss der Mishnah, lehrt er aber am Morgen, spreche man zwei Segenssprüche vorher, also vor dem Schma lesen und einen nachher. Und am Abend spreche man zwei vorher und zwei nachher. Dann hätte er doch da auch eigentlich lehren müssen, am Abend spreche man zwei vorher und zwei nachher und am Morgen spreche man zwei vorher und einen nachher. Also auch da hätte er eigentlich den Abend vorziehen müssen. Warum tut er das nicht? Darauf ist die Antwort jetzt, der Tanna beginnt mit dem Abend, also wie wir es eben gerade gesehen haben, geht dann über zum Morgen, also eben behandelt, ab wann man am Morgen das Schma lesen kann. Nachdem er jetzt schon einmal beim Morgen gelandet ist, erklärt er weiter die Angelegenheiten des Morgens, eben die Segenssprüche vom Morgen, und erklärt erst danach die Segenssprüche vom Abend. Ich überlege jetzt gerade, ob ich vielleicht gerade eine deutsche Übersetzung von diesen Segenssprüchen vorlesen sollte, damit das wäre, wir haben noch 10 Minuten Zeit, sehe ich. Ja, also ich würde fast vorschlagen, wir sehen uns die Segenssprüche an und machen beim nächsten Mal weiter mit dem Rest vom Talmud-Text. Wäre das okay? Dann hole ich mal was selbst. Und zwar der Gedanke ist, ich nehme jetzt das mal vom Morgengebet, dass man, bevor man sozusagen diesen zentralen Text liest, erstmal den Schöpfer preist und das beginnt. Gelobt bist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der das Licht gebildet und die Finsternis erschaffen, er stiftet Frieden und erschafft alles, der die Erde erleuchtet und die auf ihr wohnen mit Barmherzigkeit und in seiner Güte erneuert er täglich beständig das Schöpfungswerk. Wie zahlreich sind deine Werke, ewiger, alle hast du sie mit Weisheit geschaffen. Voll ist die Erde von deinen Gütern, König, allein hoch erhaben von ehedem, gerühmt und gepriesen und verherrlicht seit den Tagen der Vorzeit. Gott der Ewigkeit, in deinem großen Erbarmen erbarme dich unser, Herr unserer Macht, Fels unserer Zuflucht, Schild unseres Heils, feste um uns. Gott, gepriesen, groß an Erkenntnis, er hat bereitet und geschaffen die Strahlen der Sonne. Der Gütige hat Ehre seinem Namen bereitet. Leuchten stellte er rings um seine Macht. Die Führer seiner Heere sind heilig, verherrlichen den Allmächtigen. Beständig erzählen sie die Ehre Gottes und seine Heiligkeit. Gepriesen bist du, ewiger unser Gott, ob der Herrlichkeit deines Händewerkes und ob der strahlenden Leuchten, die du gebildet, sie preisen dich. Und danach geht es eigentlich weiter, man könnte sagen, mit einem Blick in den himmlischen Gottesdienst, wo man eigentlich parallel mit den Engeln das dreimalige Heilig, Heilig, Heilig aus Jesaja betet. Also das ist der Segensspruch, der sich mit dem Preis des Schöpfers befasst. Ob diese Texte wirklich hundertprozentig schon in talmudischer Zeit so ausformuliert waren, ist nicht sicher. Sie werden meist nur in ihren Anfängen und ihren Enden im Talmud zitiert. Und man geht halt da und erst in den Gebetbüchern, die erst aus späterer Zeit überliefert, das hat man dann wirklich einen vollständigen Text. Und der unmittelbare Text, der dem Lesen des Schma vorausgeht beim Morgengebet, da geht es dann wirklich um die Gabe der Tora. Da heißt es, mit großer Liebe hast du uns geliebt, ewiger unser Gott. Großes, reiches Erbarmen hast du uns erwiesen, unser Vater, unser König, um unserer Väter willen, die auf dich vertraut und welchen du Satzungen des Lebens gelehrt, begnadige uns und belehre uns. Unser Vater, barmherziger, allerbarmender Vater, erbarme dich über uns und gib in unser Herz zu begreifen und zu verstehen, zu hören, also das Kriyat Shma eben, zu lernen und zu lehren, zu hüten, zu erfüllen und zu erhalten, alle Worte des Forschens in deiner Lehre in Liebe. Erleuchte unsere Augen in deiner Lehre, verknüpfe unser Herz mit deinen Geboten, weihe unser Herz, deinen Namen zu lieben und zu fürchten, auf dass wir nie und nimmer zu Schanden werden. Denn auf deinen heiligen Namen, den großen und furchtbaren, vertrauen wir, jauchzen und freuen uns deiner Hilfe. Bringe uns in Frieden heim von den vier Enden der Erde und führe uns aufrecht in unser Land. Denn Gott der Heilschaft bist du und uns hast du erwählt aus allen Völkern und Zungen und uns deinen großen Namen nahegebracht, für immer in Wahrheit dir zu danken und dich in Liebe einzig zu preisen. Gelobt seist du ewiger, wenn du dein Volk Israel in Liebe erwählt hast. Und dann kommt es, höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist einzig. Und dann werden die Bibeltexte weiter gelesen. Ja, ich denke, hier machen wir den Einschnitt und schauen uns dann beim nächsten Mal wirklich nochmal ausführlich die weiteren Texte an. Und ja, genau, dann werde ich noch überlegen, was wir noch dazu nehmen, aber auf jeden Fall die übrig gebliebenen Texte, wenn wir beim nächsten Mal noch weitermachen. Sind jetzt erst nochmal Rückfragen da?
Ich glaube jetzt konkret nicht, weil es ja auch, ich glaube, für einige auch einiges schon auch Neues war so. Also was, glaube ich, nochmal deutlich geworden ist oder mir auch nochmal aufgefallen ist, deswegen ist, glaube ich, der Eingang auch nach der Tora leben, also Judentum kennenlernen und zu überlegen, wie fange ich an und damit anzufangen mit den Schriften, dass das Judentum viel stärker, glaube ich, ich sage das jetzt mal aus katholischer Perspektive, evangelisch will ich das nicht übergriffig sagen, kann ich das nicht so, eher sehr stark schon auch im Grunde genommen sich an den gegebenen Schriften orientiert, während wir schon auch viel stärker, ich sage mal, wenn ich auf die Studierenden schaue, da ist Exegese und die Auseinandersetzung mit der Schrift nur ein kleiner Teil im Grunde genommen der Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, mit der eigenen Religion. Und es gibt vieles andere mehr, was eine große Rolle auch spielt. Und wenn ich jetzt gleichzeitig so in die aktuelle Auseinandersetzung innerhalb der auf die Frage schaue, wie wird es, ich sag mal, mit der Gemeinschaft der Kirche weitergehen, dann spielt auch die Frage nach nach der Tradition der Schrift eigentlich eine verschwindende Rolle. Das ist mir jetzt einfach heute auch nochmal deutlich geworden, dass das doch ein großer Unterschied auch ist, also in der Art und Weise. Wir werden ja noch einiges hören auch, was die Art und Weise der Auseinandersetzung mit der Schrift, du hast es ja am Anfang auch gesagt, dass eigentlich, ich sag mal, bei uns ist es in der Liturgie so, dass wir natürlich bestimmte Schriften hören, aber ich sag mal, die Auslegung im Grunde genommen ja hier den Zelebranten überlassen ist und nicht der Gläubige. Da sind wir ja schon froh und den Protestanten dankbar, dass wir die Bibel in deutscher Sprache in der Hand haben. Aber darüber hinaus, ich sag mal, der normale Gläubige ja in der Regel keinen Kommentar auch, also weder einen alten noch einen neuen in der Hand hat. Also das ist, finde ich, schon auch nochmal ein enormer Unterschied und wo, also würde ich für mich diese Frage auch mitnehmen, ob wir da irgendwo auch nochmal vom Judentum vielleicht was lernen können, uns da nochmal anders auseinandersetzen, fände ich eine spannende Idee für uns Christen. Das ist mir heute einfach beim Vortrag nochmal deutlich geworden.
Genau, die Christen. Das war wirklich die Frage, welche Relevanz die Schrift eben hat, ob sie was mit meinem Alltag zu tun hat oder nicht.
Ja.
Ja, und natürlich gerne auch, wenn Sie die Sachen, die wir heute durchgesprochen haben, nochmal durchgehen und ein bisschen verdaut haben, wenn da noch Fragen kommen, können wir die natürlich beim nächsten Mal noch gerne weiter angehen.
Okay, aktuell sehe ich jetzt keine Fragen. Die Christina hat, die musste pünktlich weg, die hat sich schon bedankt und verabschiedet im Chat. Ja, dann sage ich allen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Was das Aufzeichnen angeht und einen eigenen Link erstellen, das muss ich selber nochmal gucken, wie ich das mache. Das werde ich euch dann aber rechtzeitig auch zukommen lassen, auch denen, die sich jetzt für heute Nachmittag entschuldigt hatten. Das schreibe ich euch dann nochmal zu. Nächste Woche sehen wir uns in der Konstellation ja nicht komplett, sondern da steht der Besuch am Mittwoch der Synagoge an. Da hatte ich denjenigen, die sich angemeldet hatten, ja auch schon die Hinweise zugeschickt. Falls sich da noch jemand spontan entscheidet, doch mitgehen zu möchten, kann der mich diesbezüglich ja noch anschreiben. Genau. Ja, dann.
Wir sehen uns in 2 Wochen wiedersehen.
Wir sehen uns in 2 Wochen. Genau. Ja, vielen lieben Dank.
Einen schönen. Und ich bin auch durchaus offen, wenn auch Anregungen kommen, wie Sachen verständlicher gemacht werden oder so. Also bitte mich wissen lassen. Es geht ja wirklich darum, dass die Sachen verständlich sein sollen. Und von daher also gerne auch Anregungen über Anita weitergeben.
Ja, danke. Vielleicht können wir die deine Anregung, die gebe ich jetzt mal einfach an Herrn Schüller weiter, was die Bibliothek angeht. die Mischner-Übersetzung, ich weiß es nicht, ob die in der Diözesan BIP vorhanden ist. Vielleicht können Sie mal nachhören, Herr Schüller. Das wäre ja spannend auch zu hören. Ob die bei euch in der BIP vorhanden ist, weiß ich nicht. Maxi, weißt du das? Eher nicht.
Kann sein, ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay.
Ich auch nicht, aber ich prüfe nach.
Alles klar. Ja, vielen Dank. Okay, dann allen einen schönen Nachmittag. Ganz lieben Dank, Tamar, und bis bald.
Ja, alles Gute.
Dankeschön. Tschüss.
Danke.
Dankeschön.